Also jetzt mal ganz ehrlich, muss ich wirklich noch jemanden davon überzeugen, dass CyberGhost VPN die perfekte Wahl ist, wenn du einen zuverlässigen VPN für Streaming suchst? Ich denke nein. Und mittlerweile sollte sich ja auch rumgesprochen haben, dass ich CyberGhost VPN wirklich täglich nutze und vertraue. Und das aus gutem Grund, denn CyberGhost VPN ist auf Trustpilot einer der am meist empfohlenen VPNs überhaupt, mit über 21.000 Bewertungen. Und auch, dass man mit CyberGhost VPN sicher im Internet surfen kann, sollte sich inzwischen rumgesprochen haben. Aber jeder, der diesen Podcast kennt, weiß, wofür ich CyberGhost VPN am meisten nutze, nämlich für Streaming-Inhalte aus den USA oder England oder Frankreich oder Italien. Mal ein aktuelles Beispiel, Resident Alien. Ich weiß, viele von euch kennen diese großartige Comedy-Serie, aber Resident Alien gibt es jetzt auch endlich auf Netflix und sogar in Deutschland. Wofür brauche ich dann aber CyberGhost VPN, werdet ihr jetzt sagen? Ganz einfach, weil Resident Alien gibt es in Deutschland, ja, aber nur die erste Staffel. Und wenn ich die zweite Staffel sehen will, dann schalte ich einfach CyberGhost VPN an und kann sie dann auf dem US-Netflix gucken. So einfach ist das. CyberGhost VPN ist mit über 40 Streaming-Plattformen kompatibel und für alle Betriebssysteme erhältlich. Und mit Servern in über 100 Ländern erhältst du jederzeit Zugriff auf deine Lieblingsinhalte, egal wo du dich befindest. Ob am Computer, Laptop, Smart-TV, Tablet oder Spielkonsolen oder Routern, CyberGhost VPN kann wirklich überall genutzt werden. Und mit einem einzigen Abo kannst du bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen. Und als Fans von Streter Bender Streberg erhaltet ihr einen 83%igen Rabatt auf das 2-Jahres-Abo. Das sind dann rundgerechnet knapp über 2 Euro monatlich plus 4 Monate gratis. Es gibt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie und einen 24/7-Support auf Deutsch. Und um dieses Angebot anzunehmen, müsst ihr nichts anderes tun, als auf cyberghostvpn.com/sbs gehen. Nochmal cyberghostvpn.com/sbs. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Die Frage, die ich mir gestellt habe bei Dune 2, die mich wirklich so ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein bisschen vorsichtig so rausgebracht hat aus dem Ganzen, das ist, ich sehe ja, wie man auf den Wurm draufkommt. Ja. Aber wie kommt man da zur Hölle wieder runter? Weil ich sehe ein, dass man den Wurm mittlerweile rufen kann wie ein Taxi, wie ja, so ein Uber-Fahrer, ja, verstehst ja, du? Der kommt dann wump, wump, wump und dann kommt, taucht der und da muss ich halt schnell rennen. Aber wie
kommt man da? Ich finde es geil, dass bis in dieser Zeit, wo es reflektierende Raumschiffe gibt, kein Gerät gefunden, das man reinsteckt, damit er wegbleibt.
Jetzt Streter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Streter Bender Streberg, der 118. Episode. Diesen Monat mal ohne Hennes. Hennes genau. Ist aushäusig und hat es aus logistischen Gründen nicht geschafft. Und deswegen haben wir uns jemanden rangeholt, ganz spontan. Und zwar
sehr
Henry.
Spontan. Genau.
Henry,
heißt
mein
hier
Sohn.
Streter Streberg, Streberg.
Genau. Streter
ja.
Streberg, Streberg.
Unelegant.
Streberg, Streter Streberg.
Ganz genau.
Streberg, Streter Streberg.
Wir haben
Streberg, Streberg, Streberg.
Hals über Kopf haben wir den Henry aus Köln geholt.
Ja.
Und,
Hals über Kopf. Es ging über Tisch und Bänke. Was für eine Räuberpistole.
Ja, quasi wie so eine Entführung.
Ja, ich wurde entführt im Grunde.
Ja. Ganz genau. Und der. Der Henry macht jetzt hier den dritten Mann und ich wollte gerade sagen, ersetzt den Hennes, aber das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Wir wollen trotzdem versuchen, weil der Hennes ja eigentlich immer so der Ringleader ist, wir wollen trotzdem versuchen, irgendeine Struktur hier reinzufinden.
Ist da eine Uhr im Arsch?
Ich wusste, dass du das erwähnst.
Ja, ist eine abgewichste Folie drauf, ne? Ach, so ein Ding, alles klar, okay, cool.
Okay, haben wir das. Da, aber nicht auf die Uhr gucken übrigens.
Ja, sonst trifft dich der Blitz beim Kacken.
Genau, genau. Und lass uns doch gleich am Anfang mit den traurigen Nachrichten anfangen, denn Richard Lewis ist tatsächlich vor ein paar Tagen gestorben. Nach langer
Krankheit. Richard Lewis ist jetzt in Deutschland nicht so.
Tut mir leid.
Ja, nur
diese Weihe voll nach langer, schwerer Krankheit.
Ja, er ist ja, ja nicht so, von, ja. von einem Auto überfahren worden. Ne? Er ist tatsächlich in Deutschland, glaube ich, gar nicht so sehr bekannt. Aber ich kannte ihn schon, als er in den 90er Jahren oder Ende der 80er Jahre mit Jamie Lee Curtis eine lustige Sitcom gemacht hat, Anything But Love. Und er hat tatsächlich eine Sitcom gemacht auch mit Don Rickles, Daddy Dearest. Beides findet man noch bei YouTube. Das ist also da erstaunlich.
Ach, Richard Lewis, ja, das war richtig bitter. Ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das war ja auch so ein man quasi Sidekick in Curb Your Enthusiasm. Ne?
Ganz genau. Ja. Oder wie es in Deutschland heißt, Lass es Larry.
Ja, ich hätte es zügle deine Begeisterung genannt.
So ja, das ist die wörtliche Übersetzung. Ja. Aber ich glaube, in Deutschland hat man immer so das Gefühl, dass man muss das irgendwie
du musst doch einen dümmeren Titel finden.
Kein Ohrhasen 2.
Ja, ganz genau. Naja, auf jeden Fall, Richard Lewis ist jetzt leider verstorben. Er hat auch mitgespielt in Robin Hood, Man in Tights. Mhm. Und von Mel Brooks, ich glaube, noch einer der letzten wirklich richtig, oder war es nicht sogar der letzte Spielfilm, den Mel Brooks gemacht hat. Der hat danach nicht mehr viel gemacht, glaube ich.
Ja, hat er nichts gemacht oder nicht mehr viel?
Ich muss mal mit glaub, produziert hat er sehr viel danach.
Ich gebe zu meiner Schande, muss ich sagen, dass ich einmal im Monat denke, der wäre tot. Und das stimmt überhaupt nicht. Der erfreut sich vielleicht nicht bester Gesundheit, aber den gibt es immer noch und der hat nichts von seinem Charme verloren.
Nee, absolut so. Nicht. Der ist immer noch gut drauf. Das Problem ist, dass seit mittlerweile seine ganzen Kollegen gestorben sind. Karl Reiner ist tot, Norman Lear ist leider jetzt mittlerweile auch verstorben, aber der Mann ist auch über 100 geworden, also da darf man auch gerne mal sterben. Und es ist und mittlerweile ist das ja so, ich weiß nicht, wie es euch geht, sobald man irgendwo ein Schwarz-Weiß-Foto sieht, denkt man sofort, tot.
Genau.
Ne? Also man sieht irgendwie auf X.
Dann stellt man fest, es ist ein Dracula-Film. Kommt sich blöde vor.
Genau. Und wer aber tatsächlich auch gestorben ist jetzt...
Buster Keaton. Tot?
Ja, ich hatte wirklich gedacht, Katharina Valente, Katharina Valente rumreiten, aber...
Das ehrt dich.
Ja, genau. Respektvoll. Und die lebt ja auch immer noch, ne, was ja super ist. Aber wirklich, in Folge 13, unsere erste Videofolge, habe ich behauptet, dass Katharina Valente tot ist. Sofort ein Backlash.
Das hatten alle vergessen, aber du erinnerst sie alle paar Folgen daran, dass du das gemacht
hast. Aber wer jetzt tatsächlich gestorben ist, und das hat mich richtig ein bisschen traurig gemacht, das ist tatsächlich ein Idol meiner Kindheit. Und das ist Grant Page. Der ist 85 geworden. Grant Page war ein australischer Stuntman. Und es gab nämlich damals in den 80er Jahren, gab es, oder war es sogar in den 70ern oder so, weil ich bin ja ein alter Sack, deswegen
weiß ich gar nicht. Ja, trotzdem gab es da die 70er.
Es gab in der WDR, auf jeden Fall die Leute ungefähr in meinem Alter, die werden sich vielleicht daran erinnern, dass es im WDR eine Serie gab, die hieß Danger Freaks. Danger Freaks, amazing man of our time. Da ging es um Grant Page und um das Handwerk des Stuntmans generell. Und es war eine großartige Serie, die mich dazu veranlasst, meiner Mutter klarzumachen, dass meine Berufswahl jetzt getroffen wurde und ich Stuntman werden will.
Ja, dann hast du ja alle geklatscht, du hast es gut weggesteckt. Das war so eine Art, als hättest du einen Bachelor gemacht.
Ja, genau. Ja. Aber ich war auch mal in der Phase, da wollte ich unbedingt zur GSG 9. Da hatte ich wirklich schon meine Mutter dazu, wollte ich veranlassen, dass sie dem damals dem Verteidigungsminister Dr. Hans Apel, dass sie dem einen Brief schreibt und mich praktisch ihren Sohn zur Verfügung stellt für Auslandseinsätze.
Apropos Sohn zur Verfügung
von mir gesagt stellen, sein, so toll ist es.
Kannst du dich noch daran erinnern, als sie mich in eine Stuntman-Schule reingepackt hat? Was war das für ein Tag?
Dich in die Stuntman-Schule?
Ja, es gab tatsächlich in Düsseldorf gab's mal eine Stuntman-Schule.
Da waren nur so durchtrainierte Typen und Henry war deren Wutpuppe. Man konnte ihn nach 2 Stunden wieder abholen.
Nein, das war wirklich witzig. Da waren noch andere Kinder, unter anderem auch der Stuntboy.
Der Stuntboy, ja, von Kleine Vampire oder wie?
Kleine Vampire, ja, oder irgend so ein
Arschloch gewesen.
Das war ein richtig totales Arschloch. Naja, auf jeden Fall. Gundula und ich, meine Frau Gundula und ich, wir waren in wir waren in Düsseldorf shoppen, während unser Sohn, wie alt warst du da?
Was ist eigentlich der Stuntboy vom kleinen Vampir für ein Arschloch? Jetzt mal ehrlich, dass er nicht angesprochen wird.
Auf jeden Fall,
falls mal einer auf sich so zukommt, komplett kleiner Wichser.
Wir kamen wieder, warte, wir kamen wieder und da war dann auf so einem großen Platz und die ganzen Schüler an dem Tag, die sollten dann alle auf der Motorhaube eines Autos und die wurden dann so im Kreis gefahren.
Ja.
Und weil der Henry noch nicht so groß war und sich nicht an die Griffe festhalten konnte, links und rechts von der Motorhaube, sollte er sich dann an Scheibenwischer festhalten. Da haben wir gesagt, nein.
Wieso, ich habe das gemacht.
Echt, hast du das gemacht?
Ich lag auch oben auf dem Auto drauf.
Oder auf dem Auto drauf.
Der war dann halt, ich glaube, jedes Kind wurde halt nochmal so begleitet von dem Stuntlehrer da. Ja. Und ja, der lag dann damit drauf.
Ja, aber es ist...
Henry war 4. Und man muss sagen...
Ja,
das hat eurer Beziehung nicht gut getan.
Nein, aber lass uns nochmal zu Grant Page nochmal. Also Grant Page hat zum Beispiel
die Stunts gemacht. Mad Max war Stunt in Mad Max.
Er ist zum Beispiel der gewesen, der als da durch diesen Wohnwagen gebrochen ist. Da gab es ja an der Anfangsverfolgungsszene mit dem Knight Rider, den nicht zu fassenden.
Ja.
Gab es ja diese Szene, wo der Polizeiwagen durch den Wohnwagen gerauscht ist. Und das war Grant Page zum Beispiel.
Wir bedauern das und hätten gerne Bilder von der Beerdigung gesehen, wenn sie seinen Sarg so eine Schlucht
unter Pfeffer. Ja, aber weißt du, soll ich jetzt verraten, wie der gute Mann, der ist 85 geworden und er ist tatsächlich, hat er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist dann gegen einen Baum gefahren.
Hat es aber überlebt. Und sich im Krankenhaus eine Sepsis geholt.
Nein, leider nicht. Also, ne, was heißt leider nicht? Nein.
Tja, ich weiß auch nicht, wie das hier wird. Und zu, das wahnsinnig leid mit Grant Page.
Ja, also er hat auch die Stunts gemacht für Der Mann aus Hongkong, einer meiner absoluten Lieblings-Eastern-Filme.
Ja, spoilert halt viel der Titel.
Ja. Genau, ja, ganz genau. Und da spielen ja auch schon Mad Max-Schauspieler mit. Das ist ja eine chinesisch-australische Koproduktion gewesen von 1975. Ich will ja nichts sagen. Bruce Lee sollte am Tag seines Ablebens, hatte er ein Treffen gehabt mit George Lazenby, der in Der Mann von Hongkong den Villain spielt, den Bösewicht. Ich hätte jetzt mal spekuliert, dass Bruce Lee die Hauptrolle gespielt hätte in Der Mann von Hongkong. Aber das ist jetzt nur so eine Theorie von mir. So
Framing, weil er Chinese war oder wie? Ja.
Nein, weil es die Produktionsfirma
von Bruce Lee war. Müsste es nicht Der Mann aus Hongkong heißen?
Der Mann von Hongkong heißt
ja, okay,
der Film, glaube ich.
Ja. Der Mann von Kassel.
Ja.
Ja, okay.
Okay.
Supi.
Gut, ich habe noch ein paar Podcast-Tipps, weil ich habe tatsächlich recherchiert irgendwie und bin irgendwie über Jamie, wie komme ich denn auf Jamie Lee Curtis? Ach so, ja, das hat auch noch was mit Grant Page zu tun, weil Jamie Lee Curtis hat mal in einem Film mitgespielt, der in Australien spielt mit Stacey Keach der heißt Road Games und ist praktisch so ein bisschen Fenster zum Hof, aber jetzt...
Ohne Hof.
Raststätten-Toilette.
Und auf, ja, so
naja,
ungefähr. Ja. Ja, super Film. Naja, auf jeden Fall, Jamie Lee Curtis ist mittlerweile Kollegin von uns, nämlich auch Podcasterin, die hat einen eigenen Podcast und der heißt Gut.
Da haben wir das aber sehr gebogen, die Realität.
Ja, genau.
Gut. Weißt du, Jamie Lee und ich, wir haben beide einen Podcast.
Genau.
Ja, stimmt schon. Ja.
Genau, Good Friend, da redet sie über den Sinn und Zweck von Freundschaften und wie man die erhält und vor allen Dingen zu was die gut sind.
Ja,
dann habe ich noch einen Podcast, einen achteiligen Podcast über Halloween tatsächlich, für alle Halloween-Fans unter euch. Mhm. Der heißt Halloween Unmasked. 8 Teile, kann man gut gucken. Und der gleiche Publisher hat auch jetzt einen Podcast rausgebracht mit Quentin Tarantino. 3 Teile. Und der heißt
macht Quentin Tarantino damit?
Ja, Quentin Tarantinos Feature Presentation heißt der. Und er fängt auch an mit dieser Musik aus diesen Trailern. Und da erzählt er halt aus seinem Leben. Und es hört sich sehr, sehr interessant an. Ich freue mich da sehr drauf.
Würde ich auch machen, wenn es nicht Englisch wäre. Gut, ja. Videospieltipps. PlayStation Plus hat Sifu. Das war ja so ein Spiel, das war ewig angekündigt. Ja. Und war es total teuer.
Ja, ja.
Und das ist so ein Kampfsportspiel in so einer leicht...
Sehr innovatives Kampfsportspiel tatsächlich.
So innovativ, dass mich fast nicht mehr interessiert hat. Mein Sohn hat es gespielt.
Ja.
Wo du jung bist und du kämpfst. Es geht nur um Zweikämpfe. Und wenn du jung bist, hast du keine Technik, aber... klopfst die Leute natürlich weg wie nichts Gutes.
Ja.
Und du wirst in dem ganzen Spiel älter, bis du so alt bist, dass du alle Techniken kannst, aber dir fehlt es an körperlicher Kraft. Und das ist mir einen Tacken zu realistisch.
Ja.
Ich habe es noch nicht gespielt, aber wenn es für Lacko ist, versuche ich es mal.
Ja, ja, genau, ist für Lacko im Moment. Und dann natürlich das, was jetzt gerade von ja, von eigentlich der ganzen, vom ganzen Internet habe ich so das Gefühl, von der ganzen Gaming-Community hochgelobten Helldivers 2.
Ich komme zu nichts, hab's aber mit Maxi Gstettenbauer mal kurz gespielt.
Ja.
Super, ja. Extrem, also pseudo-heroisch, Marines im Einsatz in der Zukunft, man reist von Planet zu Planet und beseitigt Bugs.
Ja.
Genau, woran sehr erinnert
Starship
das?
Troopers.
Ja.
Starship Troopers, genau.
Das ganze Intro ist ja wie dieser Propagandafilm aus Starship Troopers.
Dieser Propagandafilm ist tatsächlich sehr witzig. Der ist wirklich sehr witzig.
Ja, macht Spaß irgendwie. Aber nee,
das Tolle, gesagt, man kommt das Tolle an dem Spiel ist einfach, dass es ein schönes Koop-Spiel ist.
Ja.
Was wieder so an die Zeit von Left 4 Dead erinnert.
Mhm.
Also wo man einfach sich mit 4 oder mit 3 Kollegen hingesetzt hat und dann einfach zusammengespielt.
Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich ein Spiel, das wird erst gut dadurch, dass du das mit Freunden spielst. Anders. Deswegen ist es auch so preiswert. Es kostet 40 Euro.
39.
Und hat eine tolle Grafik, ist sehr detailliert.
Toller Soundtrack.
Der Soundtrack ist total geil. Und wisst ihr, da gibt es doch immer diesen Moment, wo du da ankommst auf diesem jeweiligen Raumschiff und dann so aus diesem Pot da, aus diesem Ding raustritt und da ist ja wohl offensichtlich super kalt, weil der ganze Frost liegt auf und da ist so ein Moment, wo diese Figur dann so zittert, wo du merkst, oh, der ist jetzt total kalt. Das ist so eine Detailverliebtheit, die ich echt liebe.
Ist gut, solchen. Ist halt kalt, den Figuren. So, kommt ansonsten im Spiel nicht vor, aber ist stark.
Ja, genau. Dann schneiden wir jetzt ein neues Thema an und zwar Dune 2. Ich weiß, es ist jetzt auch nicht mehr ganz so aktuell, aber ich finde, wir haben alle drei haben wir den Film gesehen, deswegen können wir darüber reden.
Okay.
Go.
Bitte.
Ja. Nach dir.
Dune 2. In Wüste nichts Neues, weil...
Heißt das so auf Deutsch?
Ja. Nee, der heißt Dune 2 jetzt erst recht.
Jetzt erst recht, genau.
Diesmal ist Krieg.
Ab durch
Dune
die Hecke.
2. Ja.
Dune 2, ab durch die Hecke. hat... Was ist gut? Musik, atmosphärisch, gut.
Ja.
Wenn du ein großer Freund bist von Sand-Content, kommst du da komplett auf deine Kosten. Das ist
schon
komplett.
Sandporn.
Das ist Sandporn. Das ist für mich Streugut-Pornografie vom Allergemeinsten.
Ja.
Das ist richtig. Auch die Kostüme. Also mein Problem ist, die haben ja diese Wassergewinnungskostüme und seitdem ich das weiße Teil 1 kann ich nicht abschalten, weil ich weiß, während die da alle kämpfen, pissen die sich parallel ein. Ich kann es nicht abstellen. Die sind sich die ganze Zeit am Einstrohlen in dem Film.
Ich bin jemand, der mit Hitze Probleme hat tatsächlich. Und ich habe mir nur immer gedacht, wann kann ich den kaufen? Weil den so einen will ich haben. Dass ich wirklich bei sengender Hitze durch die Wüste laufen kann und dann trotzdem gut
klimatisiert wird.
Ja, und das ist so. Und dieses Kostümdesign... von diesem Anzug, der muss ja schon organisch und gigamäßig aussehen, damit ich da einigermaßen glaube, Schläuche hier, Schlauche. Trotzdem fand ich das Kostümdesign aus dem 1984er David Lynch besser.
Ja.
Die Kostüme waren nämlich, wirkten noch martialischer und noch düsterer und waren von Bob Ringwood, der Batman gemacht hat später, ne? Keatons Batman, der immer dieses Design so hatte. Und ich habe mal ein Original von diesen Kostümen gesehen, das hing leicht verrottend in einem Comicshop in Münster.
Ach was?
Ja.
Wirklich?
Ja. Der hatte einen ganzen Overall davon.
Ja, ja.
Und dann konnte ich mir das angucken und sehen und tasten und latschen. Das war ganz, ganz toll. Und das Kostümdesign fand ich generell, dieses paramilitärische, fand ich in dem 84er Dune sehr, sehr, sehr passend.
Mhm. Ich müsste den echt nochmal gucken. Der ist ja bei Netflix, glaube ich. Ne?
Mhm. Nee? Mhm.
Nicht?
Okay. Und ich habe mittlerweile, ich meine, das ist ja alles immer, das ist so archetypisch, ich habe einfach Probleme bei Dune mit dieser Heilsbringer-Geschichte.
Ja, das ist ja generell.
Schlecht. Ja, das ist generell. Das hast du bei Fantasy, dass einer der Auserwählte ist und das Schwert rauszieht. Dann hast du das da, in jedem. Das ist immer dieser klassische Move, dieser klassische Hebel. Und mir geht im zweiten Teil diese Heilsbringer-Nummer von ihm wirklich auf dem Senkel. Dieser Heiland. Wirklich auf dem Senkel.
Naja, aber es ist...
Mir geht auch auf dem Senkel. Hat der 150 Mal in seinem Ich-piss-mich-ein-Kostüm mit so einem seitlich wehenden Tuch als Umhang
sehr
von A nach B geht. Ja, dann ist ein bisschen viel.
Das ist,
ein bisschen viel.
Ja, ja.
Und mittlerweile erkenne ich den Move von Denis Villeneuve auch, dass die Raumschiffe so groß sind wie das Saarland. Da bin ich jetzt, habe ich mich auch dran satt gesehen jetzt. Weißt du, dass du so, guck mal, da unten stehen zwei Leute, die ziehen gerade Runkelrüben aus der Erde. Schmönker, über ihnen schwebt ein reflektierendes Raumschiff. Ja, die sind klein, das ist sehr groß. Ich check das.
Ja,
das
ja.
funktioniert besonders gut, wenn du Wüste hast, also keine direkten Größenverhältnisse. Ja. Also, und die sagen, ja, die sind klein, das ist groß, klein,
es,
groß.
Es geht bei Dune 2 geht's ja um Religion und wie
Fanatismus
Religion,
besonders.
Ja, Fanatismus und wie Fanatismus eingesetzt werden kann, um seine eigene Agenda durchzudrücken oder so. Ne? Und es geht natürlich auch um diesen, das hat schon fast so Züge von Leben des Brian, kriegt man da mit. Mhm. Hast du mich ja drauf
nicht aufmerksam so gemacht. Ja,
ja, das ja, eine doch. Szene, die ist original Leben des Brian.
Ja,
das
ja,
ist, wo er sagt, nee, ich bin nicht euer Messias.
Ja.
So einen Schnitt und dann hocken die alle in so einer Höhle und so, oh, er ist so humble. Ja. So, ey, muss es sein?
Ja, ganz genau.
Er ist so bescheiden.
Ja, er ist so bescheiden, weiß, genau.
Aber die Frage, die ich mir gestellt habe bei Dune 2, die mich wirklich so ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein bisschen vorsichtig so rausgebracht hat aus dem Ganzen, das ist, ich sehe ja, wie man auf den Wurm draufkommt.
Ja.
Aber wie kommt man da zur Hölle wieder runter? Weil ich sehe ein, dass man den Wurm mittlerweile rufen kann wie ein Taxi, wie so ein Uber-Fahrer, verstehst du? Der kommt dann wump, wump, wump und dann kommt, taucht der, da muss ich halt schnell rennen. Aber wie kommt
man da? Ich finde es geil, dass bis in dieser Zeit, wo es reflektierende Raumschiffe gibt, kein Gerät gefunden, dass man reinsteckt, damit er wegbleibt. Also das ist ein bisschen dämlich, verstehst du? Da musst du ein kontrakarierendes Geräusch geben für so einen Scheiß. Wir reden also, von einem Wurm, nicht von einem Delfin, Alter.
Ich rede ja in unserem Podcast oft von diesem Suspension of Disbelief. Also ich glaube das total, dass jemand auf dem Wurm draufkommen kann, wenn er das richtige Werkzeug bei hat. Aber wie zur Hölle kommen die da wieder runter? Weil es ist ja hinterher nicht nur der Chalamet, der da drauf reitet, sondern auch eine ganze Sippschaft irgendwie. Plötzlich eine ganze, mit einer Sänfte auf dem
Wurm drauf. Ja, halt einen Moment noch den Wurm fest. Wir müssen die Anrichte noch hochtragen. Das, ich habe keine Ahnung.
Ja, vor allem, es wird ja kurz gezeigt, wie die sich so vorbereiten irgendwo auf so einer Düne.
Ja.
Und dann am nächsten Schnitt sind die dann
alle drauf. Werfen die so ein komplettes Poco-Einrichtungshaus auf den Wurm und reiten weiter. Ja. Und zwar in die entsprechende Richtung. Einer lenkt, man wechselt sich ab.
Also, wenn
nach Süden.
Wenn man damit
kollidieren
Würmer kann, auch mal? Das, ja, genau. Kollidieren die auch mal? Oder kehren die dann um, wenn sie irgendwo...
Nee,
ja,
die denken sich auch so...
Die haben ja einen riesen Wendekreis.
Ne? Ja, Wendekreis, auch wieder Saarland. Und wenn die mal kacken müssen, bist du mit denen komplett unter Tage. Das war's für dich.
Dune 2.
Ist ja oben schon nicht gut, du hast ja gesehen. Ich finde erstmal generell, kam mir zu schnell, dass er jetzt den Wurm reiten muss als
fand
Prüfung,
ich
weil ich habe die anderen Prüfungen gar nicht mitgekriegt.
Das kam direkt am Anfang. Das fand ich auch zu schnell.
Ja, das war direkt am Anfang. Ja,
weil das war direkt am Anfang. Ja, nächstes Jahr, wir müssen gucken, ob du kannst hier zum Stamm gehören, der Fremen. Ne?
Ja.
Und das war ja zum Fremdfremen letztendlich, weil dann überhaupt keine Prüfungen waren, außer zieh mal.
Ja, ja.
Und
ja,
dann der Wurm. Dann kriegst du zwei so Schnüre. Oh, es kommt also, ein
es
großer.
Es ist der größte Wurm,
es den ist wir jemals größte gesehen Wurm, haben. Es ist der größte Wurm, den wir jemals gesehen haben. Alles, du kannst sagen, tolle Spezialeffekte, aber es ist alles beige auf beige auf beige im Sand. Auf
ja,
beige.
Ja, ja,
der genau. Wurm ist ja nicht mal grün oder so, dass du sagen würdest, hui, da kommt er. Das ist alles ja nur ein Geruppel und Gerampel.
Ganz
und
genau. Ja,
und dafür, dass sie angeblich 3 Monate an der Szene gedreht haben, wirklich,
ja,
hat es mich jetzt nicht so abgeholt. Weil für mich stand der nur komplett im Fahrtwind.
Ja.
Wer da runtergekommen ist, weiß ich nicht.
Ja, das werden wir nie erfahren. Ich fand's
aber es sah cool aus.
Also ich muss sagen, ich war das erste Mal seit Jahren mal wieder mit meiner Frau im Kino. Und wir waren in Kino 1 vom Union Theater, eines der schönsten Kinos in Bochum, großer Saal. Mhm. Es war kuschelig warm und wir waren insgesamt zu fünft. Um 16 Uhr, das ist natürlich die Rentner-Matinee-Zeit, bin nicht eingeschlafen, ich habe 3 Stunden lang totalen Spaß gehabt. Meine Frau ist eingepennt, weil die ist das einfach nicht mehr gewohnt. Also und vor allen Dingen ihr Arsch ist eingeschlafen. Da wird es jetzt fluchen, wenn ich das sage, aber sie hat es.
Das ist ein schöner Beitrag zu Dune 2.
Ja, nu, also.
Meine Frau ist eingeschlafen.
Ich war hellwach, aber meine Frau ist eingepennt. Und ich habe großen Spaß gehabt bei dem Film und er kam einem wirklich nicht wie 3 Stunden vor, muss ich jetzt
sagen. Ja, doch, zwischendurch kam er mir vor. Vor allen Dingen, wenn es darum ging, dass diese Frauen, die
von wem redet ihr?
Diese Hexen.
Die Hexen, die immer so ein Abflussrohr mit sich rumtragen.
Ja, ja, ja. Charlotte Rampling war doch da. Ne? War doch auch
Und die rempelte ganz böse. Weil ja, ja. Dann hast du ja plötzlich, ich weiß auch nicht, seit wann die Frau dann plötzlich im Gesicht tätowiert ist. Wann das muss ja abheilen. Ja. Aber die auch mit ihrem Kind redet und sagt, nein, das werden wir nicht machen. Nein, es gibt keine Pommes. Ja, er ist der Heiland. So, das war alles, das kam ein bisschen sehr abrupt, das ganze Ding.
Ja.
Auch dann in diesem weißt du, also am meisten gelacht habe ich noch im ersten Teil, wo dann hier der Kollege aus No Country for Old Men, Shakur, dann kommt das erste Mal zu um sich vorzustellen.
Ja, ja, ja.
Und dann als Ehrerbietung so, pfuh, dahin rotzt. Weißt du?
Alle greifen zu sagen, nee, er meinte gut.
Danke für das Kostbare, das ist mein Humor.
Und dann ja.
Vielen Dank für den Wind, Meister. Das hat mir gut gefallen. Schlachtengut, Chris Walken im Autopilot.
Ich fand, Chris Walken war ein bisschen verschenkt und ein bisschen fehlbesetzt.
Der Chris Walken hat gesagt, pass auf, ich habe mich gefreut. Ich habe seit 4 Jahren keine Filme mehr gedreht, ich bin über 80, aber die haben gesagt, 3 Wochen drehen in Prag, das Wetter ist schön, es gibt richtig Schipse dafür und du bist in einem A-Film. Warum denn nicht?
Ja.
Kostüme waren bequem, Feierabend. Wohingegen sind jetzt Skarsgård, ja, den von morgens bis abends in den Schweinehack eingeschweißt haben für 8 Stunden.
Ja, genau.
Und dann saß er in einem Tümpel aus Eigenurin für Dreharbeiten.
Ja.
Und das war schon toll. Aber was ist denn hier mit unserem, Albino Elvis?
Ja, den
Austin Butler, der perverse Albino Elvis. Das war ja auch komplett in Schwarz-Weiß gedreht. Fand ich auch wirklich wie Oppenheimer. Dachte ich, ist das früher?
Nein, das ist jetzt gerade. So eine Infrarot. Linse für benutzt.
Ich glaube, kann sein. So sah es teilweise aus.
Ja. Schwarz-Weiß gedreht, sagt er wohl.
Ja. Ich fand Austin Butler gut. Also ich fand ihn echt bedrohlich. Also ich fand ihn richtig. Aber Sting auch besser.
Ich fand den jetzt auch gut, auch vom Kostüm gut. Aber ich fand halt einerseits lustig, dass er zu kleinsten Anlässen ihm die Kehle durchgeschnitten hat, auch wenn die nur kurz im Licht standen.
Ja.
Der hatte scheinbar immer Kehle durchschneiden.
Content-Leute.
Fünfmal.
Manchmal sogar zweimal in der gleichen Szene.
Haben sie Mayo? Nee, Mayo ist Schutz! So, die ganze Zeit schneidet er Leuten die Kehle durch und ist halt Psychotiker.
Ja.
Und von daher gut, aber ich fand Sting trotzdem super.
Seinerzeit war das echt ein super Cast.
Ich fand den auch richtig gut.
Ich fand Austin Butler auch sehr gut. Also ich finde, der hatte eine sehr tolle Präsenz in dem Film. Ich fand ihn ein bisschen verschenkt nur.
Die sind alle ein bisschen verschenkt. Ich finde auch Timothy
Chalamet
ist für mich irgendwie auch ein Handtuch. Das ist irgendwie dieses der ätherische adlige Sohn, den er leider
ein bisschen zu gut ausfüllt. Hast du nicht auch das Gefühl, dass es momentan irgendwie noch 3 Schauspieler gibt in Hollywood?
Das sind die hotten Leute.
Ja, Anya Taylor-Joy.
Geil ist.
Aber die ja auch bei Dune auftaucht.
Auftaucht, sagen wir mal so.
Wer denn? Wen meinst du?
Können wir spoilern?
Die Furiosa spielt.
Ja, also man sieht sie noch im Trailer.
Wo sehe ich sie denn bei Dune? Seid ihr doof?
Die Schwester von dem
Paul Atreides. Ja,
in dieser Vision, die er hat, wo er seine Schwester sieht.
Ach so, das war ja nur mal kurz angerissen, okay.
Ja.
Ja, stimmt, dann
Florence
hast du...
Florence Pugh.
Ja, genau, Florence Pugh.
Timothée Chalamet.
Ja.
Der Austin Butler, der wird jetzt, glaube ich, auch so einem Ding.
Austin Butler wird zu so einem Ding. Du wirst in der nächsten Generation kriegen viel Glenn Powell.
Sidney Sweeney wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr zu tun haben.
Genau, du hast eine nachrückende Generation, die entsprechend gehypt und unterstützt wird.
Ja, ja.
So. Und dann wirst du trotzdem immer das Sorgfaltskino haben mit Brad Pitt. Du wirst das Bekloppten-Kino haben mit Ryan Reynolds.
Ja, ja.
Du wirst mit, das wird dir immer erhalten bleiben. Auch mit unserem Freund Ken. Der wird immer Ryan Gosling wird immer wieder leicht versetzte seltsame Rollen spielen und die bleiben einem erhalten. Zusätzlich zu diesem ätherischen Star-Kino, das so ein bisschen an die 50er und 60er Jahre gemahnt, wo wirklich jemand aufgebaut wird.
Ja, absolut, absolut. Also von daher, Also ich habe ja schon von so Insider-Wissen, Knickknack, habe ich schon gehört, dass Furiosa wirklich furios sein soll. Da ist der Name tatsächlich Programm und ich freue mich sehr drauf.
Der wird wieder genauso stumpf sein wie der erste Teil. Also, ne, Fury Road, einfach sagen, pass mal auf, folgende Handlung, wir fahren in die Richtung, da ist nichts, sondern drehen wir wieder. Das ist ja, für mich reicht das als Handlung, absolut aus. Ja.
Hast du das nicht kritisiert?
Gar? Das habe ich das kritisiert. Ich habe den Film auch mittlerweile 5-mal gesehen, weil der so eine Sogwirkung hat. Mhm. Du kannst ja gar nichts gegen die Sogwirkung machen.
Ja, das stimmt.
Wir sind ja alle in Eile, Hektik, überall klebt Öl.
Ja.
Dauernd spielt an der Gitarre, alles explodiert, die schießen auf dich, du musst. Das ist ja schon sein Meisterstück im Schnitt.
Genau.
Ja. Und selbst Tom Holkenborg, der im Prinzip kein komplettes Thema zusammenkriegt als Musik, das ist ja nur da, der kann ja nur Percussion, der macht Laune. Also der hat eine Sogwirkung, und das ist bei Filmen, bei Actionfilmen nicht so häufig der Fall. So.
Übrigens, der Insider, der hat mir auch erzählt bei King Kong und Godzilla, ja, muss man halt mögen. Also, so, das war so die Richtung. Also da bin ich. Freust du dich auf den Film?
Na, ich freue mich nicht explizit, aber der gehört zu meinem Portfolio. Also
ja.
Ich meine, ich habe aufgehört, mich darauf zu freuen, als ich sah, wie King Kong mit Godzilla langrennt in so einer Höhle. Ich möchte Godzilla nicht rennen
da ist dein,
sehen.
Da ist dein
mit so einer Scheiße. Wer ist der, Lurchi oder was?
Da ist dein Suspension of Disbelief. Ne?
Das ist vorbei.
Godzilla
ist gigantisch.
Ja.
Sag mir nicht, der rennt. Das ist Bullshit.
Und sag mir nicht, er nimmt King Kong noch Huckepack. Also
es gibt eine Szene, wo King Kong sich so an den dranhängt.
Kompletter Bullshit. Das kannst du mit mir nicht machen.
Ja, das ist. Und ich finde es halt auch schade, weil, wenn das da in dieser Unterwelt spielt, ja, dann fehlt dir halt auch so ein bisschen die Größe. Weißt du, dann ist das Planet der Affen.
Es gibt ja einen Trailer zu sehen, wie Godzilla in diesem römischen Kolosseum so schläft und dann aufwacht und also wie so eine Katze in so einem Katzenbett so drin.
Das ist, das ist halt so ein bisschen, was mich stört, ist ein bisschen die Farbgebung der Spezialeffekte. Es wirkt immer leicht künstlich.
Mhm. Ja, ja.
Im Gegensatz zu Dune, wo der ja genau weiß, wie es zu funktionieren hat. Licht durchflutet, das Auge kommt trotz der Größe die ganze Zeit zur Ruhe, weißt du?
Ja, absolut.
Und das macht er besonders gut. Das hat bei Arrival schon gesehen, eine überkonstruierte Geschichte über Alien-Sprache. Aber du siehst diese Monolithen da schweben und denkst dir, lecko, funny.
War das auch von Villeneuve?
Dennis Villeneuve, natürlich.
Ah, okay.
Klar.
Bei Blade Runner hast du das ja auch gehabt.
Ach ja, stimmt.
Arrival war ja seine Bachelorarbeit quasi für Dune.
Genau. Gut, also die Dune, wie geht's weiter?
Henry, Messiah.
Also noch mehr Heilsbringer-Content.
Ja.
Nachdem er jetzt am Ende den Dschihad verkündet hat.
Ja.
Und genau. Zendaya einen Hals hat auf ihn.
Ja. Ja, aber. Und du hattest mir doch gesagt, Henry, dass danach, aber nach Messiah, ist die Geschichte.
Die Paul Atreides Geschichte ist dann
durch, ne?
Ja, es geht halt dann nur. Es wird dann zu Game of Thrones so ein bisschen.
Okay.
Und.
Wie viele Teile sollen denn noch kommen von den Verfilmungen?
Wenn er schlau ist, macht er 3 und dann wartet er 8 Jahre Villeneuve und dann macht
er. Meinte, er will noch den dritten. Wird er noch gerne
okay.
machen.
Okay, Okay. Ja, soll er machen. Also, wie
das
gesagt.
Das Geld hat er drin.
Ja, also auf jeden Fall. Die werden ihn das machen lassen.
Also, ich habe großen Spaß gehabt bei dem Film. Und
nächstes Jahr kriegt er einen Oscar. Schon wahrscheinlich für Spezialeffekte, Musik und aber auch für den. Der besten Film, kann sein, dass er Oscars einsackt, dann kommt er nochmal zur Aufführung ins Kino und dann kann er parallel schon mal.
Bester Film, glaube ich nicht.
Vielleicht nicht bester Film, aber der Film wird einen Oscar
kriegen. Er wird nominiert werden.
Wir haben noch nicht Fall Guy gesehen.
Wir haben noch nicht Fall Guy, deswegen, genau. Aber kommen wir doch jetzt mal zu einer Serie.
Wir haben noch nicht Deadpool gesehen, wir sollten vorsichtig sein.
Ganz genau. Kommen wir jetzt zu einer Serie, die wir alle, wo ich so gedacht habe, naja, okay, kann man mal gucken. Die mich aber total überrascht hat und ich glaube euch auch. Hm? Das ist nämlich Guy Ritchies Serienadaption von The Gentleman.
The Gentleman, genau. Yes. Tatsächlich habe ich mir gedacht, ach komm, The Gentleman, also nicht The Gentleman, sondern The Gentleman, die Gentlemaner.
Ja.
Wo ich mir dachte, wer ist denn dieser geleckte, stromlinienförmige Hauptcharakter? Ich kann sowas nicht haben. Die sehen alle gleich aus in zeitgenössischen Netflix-Serien. Das ist schon mal aufgefallen, 3 Tage bei kurze Haare, markanter Muskeltonus, dann ist es gemeißelte Kinder, ziemlich auf
den Sack. Er sieht auch, ich komme jetzt auch leider nicht auf seinen Namen, aber er sieht auch dem Typen, der hier Lucifer, diese Serie.
Ja, ja. Das ist immer total die gleiche Sorte Mann.
Und wie heißt denn noch diese Hotelserie? White Lotus. Da hat er ja zuletzt mitgespielt. Ne? Wir reden jetzt hier ständig.
Ach, stimmt, aber.
Wie dem auch sei. Ja. Es beginnt damit, dass er wohl. Ist der Klassiker. Unser Hauptprotagonist ist quasi bei der UN. so ein Blauhelm.
Da lernen wir ihn kennen. Da wissen wir schon mal, ein aufrichtiger Mann.
Ja, wir wissen, das ist ganz gut gemacht. Die wird in 3 Minuten gezeigt, dass er die Übersicht hat, fair ist, vernünftig zu Leuten, super typisch, aber die Situation im Griff hat und Leute kommandieren kann. Das alles wird dir beigebracht bei dieser Straßenkontrolle.
Genau.
Dann stirbt sein Vater, ein kompletter Spagullo. Er fährt also zurück in das Hauptanwesen. Ab da fängt es an, schlagartig lustig zu werden. Weil ich dachte, ich habe immer oft Angst, dass es nach einer Idee von Guy Ritchie ist und dann kommt da irgendeine Scheiße bei raus.
Ja.
Aber Guy Ritchie hat selbst Regie geführt bei einigen Folgen.
Bei den ersten 2, glaube ich.
Ja. Das Skript fußt auf ihm und das spürst du.
Ja.
Alleine sein psychotischer Bruder.
Ja, ja.
Junge.
Ja.
Es geht darum, dass einer das Anwesen erbt. Das soll immer der erstgeborene Sohn sein. In diesem Falle läuft das anders, muss man gucken. Und dann kommt halt diese Frau, die sagt, pass mal auf, wir haben dir das nicht gesagt, aber wir haben einen Deal mit deinem Vater, wie in The Gentleman auch, unter deinem Anwesen.
Genau.
Ist halt so eine Grasplantage, Kollege. Und die ist nicht klein, so wie wir es aus The Gentleman kennen.
Mhm.
Und da gibt's $5 Millionen im Jahr für. Und er sagt ja im Prinzip, so richtig Bock drauf habe ich da jetzt nicht so.
Ja.
Und dann gibt es immer mehr Ärger, immer mehr Baustellen. Allein das Hühnervideo.
Ja.
Oh, Junge.
Das ist so unangenehm.
Ja. Alles ist daran komplett unangenehm. Alles.
Ja.
Aber das sind klassische Guy Ritchie-Charaktere, muss man fast sagen. Du wartest darauf, wer als erstes so einen Samttrainingsanzug mit Aufdruck aufhat. Du wartest auf diese Charaktere, da weißt du immer gleich. Und das ist toll gemacht. Das
also ich meine, wer der englischen Zunge mächtig ist, sollte sich auf jeden Fall im Original angucken, weil da natürlich dieser ganze Cockney-Akzent und das Tolle bei Guy Ritchie ist ja immer, du hast da wirklich diese Cockney-Gangster und dann die stehen gegenüber so Aristokratensöhnen, weißt du, die so wohlbehütet. Also da clashen wirklich zwei Welten aufeinander. Und ich finde, das Herz dieser Serie ist tatsächlich die Chemie zwischen dem Hauptprotagonisten und der Tochter von...
Ja, ne? Aber kostbar macht diese Serie, und deswegen gucke ich sie im Deutsch, vor allen Dingen Vinnie Jones als Hauswirtschafter des ganzen Geländes,
Der
Jones immer in Sachsjacke rumläuft,
auch
und Porthos und
Urgestein.
Und der auch Tiere rettet, überliegen Igel oder Füchse in der Bude, der aber eine ganz düstere Vergangenheit hat und der im Deutschen synchronisiert wird von Klaus-Dieter Klepsch. Und das gibt der Sache nochmal
eine Wucht,
wie der das kann.
Ja.
Und steckt damit natürlich Vinnie Jones selbst in die Taschen. Das ist komplett super. Auch die Mutter finde ich gut. Die immer die Contenance hat, die sagt, erwarten wir Besuch. Als 400 Wohnwagen aufs Gelände gefahren. Super geil.
Ja,
und
also,
dass man die ganze Serie macht, Bock. Giancarlo Esposito ist dabei.
Der ja im Grunde die gleiche Rolle spielt wie
ja, im Prinzip. Ja,
genau. Und
die Ausstattung ist toll, Kostüme, wie die sich mit welcher Selbstverständlichkeit, diese also aristokratischen Uhren, Jackett, Hosen, Schiebermützen, Autonummer bedienen.
Hm. Ja,
du merkst den.
Ja.
Dass den einen das vollkommen selbstverständlich ist und die anderen einfach seitlich aufknüpfbare Jogginghosen tragen. Und das ist schon toll, wie es aufeinander prallt.
Ja, genau. Und ich find's halt auch klasse, dass es trotzdem das Gefühl hat, diese Woche oder beziehungsweise in dieser Folge haben sie dieses Problem. Und das, und es wird immer, aber trotzdem ist der rote Faden.
Der rote Faden ist immer noch da.
Der ist immer da und.
Und alle 20 Minuten passiert irgendeine gottlose Scheiße, die gelöst werden.
Das ist ja immer so bei Guy Ritchie. Gibt's immer, wir haben ein Problem und hier. Wir zeigen dir das Problem auf. Dann gibt es ja sogar auf der Leinwand, gibt es dann so, diese Punkte müssen wir abarbeiten.
Das ist da
und dann
auch.
Passiert aber auch immer irgendwas.
Ja,
und
parallel
das Ganze wieder.
Kannten sie diese neuen Eskalationsstufen. Weißt du, während der kriegt Geld, der ist ein Psycho, der hat geklaut.
Es ist super.
Wer sind diese Leute? So,
also ich war auch super. Ein großer Fan von dem Film The Gentleman.
Ja, The Gentleman.
Matthew McConaughey. Hey. Genau, und der war großartig.
Ganz
von
toll.
Daher ist das echt, also sehr, sehr sehenswert, sehr unterhaltsam.
Sehr sehenswert.
Henry,
ganz
siehst das auch so, oder?
Ganz fantastisch.
Ganz schrecklich.
Und normalerweise hat bei Netflix immer das Gefühl, das ist ja genauso, bei Netflix ist jetzt auch angekündigt, dass Jerry Seinfeld was macht, Regie.
Ja.
ab 3. Mai auf Netflix. Ich habe immer das Gefühl, das sind so Leute, die sagen, ja, dann komm, dann gehe ich mal zu den Streaming-Duell und greife mal ein bisschen Kohle ab.
Ja, weißt du? Ja, so ungefähr.
Weil die bezahlen ja Unmengen, auch für ein Comedy-Special, Unmengen. Ja. Dann mache ich das halt da.
Jerry Seinfeld führt tatsächlich zum ersten Mal Regie bei Unfrosted, The Pop-Tart Story. Ich sag ja, das haben wir ja schon mal besprochen im Podcast, ich habe das Gefühl, es gibt jetzt unheimlich viele Filme.
Ist das eine Dokumentation?
Nein, oder
ist das ein Fix, also...
Naja, ich denke schon, ich behaupte jetzt mal einfach, das basiert schon auf wahren Begebenheiten. Also das spielt, glaube ich, in den 80er Jahren oder so. Und
ich habe noch nie Pop-Tarts gegessen.
Ja, nee. Nee, die waren gibt's auch hier in Deutschland, gab es ja auch nie so wirklich. Nee.
Nämlich, ich glaube, nach dem Erfolg von Tetris.
Und den Dorito-Film, es gibt ja auch diesen Dorito-Film, ne? Oder Flaming, nicht, ne? Flaming Ding, Flaming Ones oder so ähnlich. Da gibt's auch diese,
nee, Hot Ones, das ist ein Hot Podcast. Mit,
nein. Es gibt einen Film über die Doritos. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ist egal. Auf jeden Fall, dass es immer mehr diese Produktspielfilme gibt, über irgendwelche Produkte. Weißt du so? Und ich lasse mich gerne überraschen. Also
ich auch.
Ja. Genau. Als News, da sind wir nämlich schon, The Bear kam jetzt die Nachricht raus, dass die nach Season 3
direkt Season 4 drehen. Was
wolltest du nicht über Masters of the Air?
Was ich verstehen kann, wenn der Herd erstmal warm ist, kannst du
auch den Masters of the Air haben wir ja noch nicht zu Ende geguckt. Also, tatsächlich.
Ist das die letzte Folge, die
jetzt? Jetzt gibt es noch eine Folge und ich bin. Folgst du der Serie? Masters of the Air? Nee,
was ich jetzt geguckt habe, Klammer auf, will jetzt keiner wissen. Greyhound. Mit diesem, mit dem extrem christlich orientierten Kommandeur einer Begleitflotte für so eine Art Luftbrücke.
Ach, Tom Hanks. Ach so.
Ja. Wo er auch Regie geführt hat.
Ja.
Und auch irgendwie er hat auch geschrieben.
Ja, ja.
Das Drehbuch, Greyhound. Und ich muss sagen, der Film ist gleichzeitig totale Scheiße und total super.
Okay.
Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich wusste auch nicht, dass mich Wasserschlachten derartig mitnehmen. Mhm. Ja. Auch gerade, wenn dir dann so Täuschkörper ausgehen und so.
Ja.
Aber der ist gleichzeitig geil und du weißt auch nicht, was er zu bedeuten. Der hat die Füße auf in dem Film und muss sich irgendwann seine Pantoffeln bringen lassen, obwohl das ja nicht... Und das hat aber auch nichts, das sagt eigentlich nichts. Er hat
wirklich die Füße auf? Oder ist das jetzt nur so eine von deinen?
Nee, der läuft barfuß rum.
Nein, der läuft dann in Pantoffeln rum.
Ja.
Und das ist... Und du denkst dir so, warum geht's die Deutschen... So, Mote. Und ich finde ihn gleichzeitig komplett kacke und war komplett fasziniert von dem Film, als der vorbei war. Ich fand ihn auch super trotzdem.
Ja.
Wo ist der bei Netflix?
Ja, der ist bei
Apple. Bei Apple Plus.
Bei Apple? Kannst du
das so war, das war, als Apple Plus gestartet, ist das praktisch mit dem Film.
Ja.
Ah, okay.
Guck dir das an, weil der ist gleichzeitig scheiße und gut.
Okay.
Und ich meine, guck ihn dir an und sag mir, was scheiße ist und was gut.
Ja. Nein, aber wie kann man das? Also, The Bear wird gleich, also nahtlos, die vierte Staffel wird hinterhergeschoben, was ich großartig finde. Ja. Und dann habe ich noch als News gefunden, Scarlett Johansson, da gibt es das Gerücht, dass ihr die Hauptrolle angeboten würde für Jurassic Park 4. Jurassic Park
7.
Ja, 4, aber in New
Jurassic World. Jurassic World.
Ja, wir wissen noch nicht genau, was für ein Titel der
haben wird. Ja, auf jeden Fall. Tatsache ist, Gareth Edwards hatte...
Erst war David Leitch, der Regisseur von Bullet Train, war erst dran.
Mhm.
Da haben sich ja dann auch schon viele von den Jurassic Park Fans fand das nicht so toll, weil Jurassic Park eigentlich nicht ein Actionfilm ist. Eher so ein...
Naja, die einen sagen so, die anderen sagen
natürlich
so.
Natürlich ist es ein Actionfilm. Es ist schon immer
ein Actionfilm. Ich sehe es als Science-Fiction-Horror.
Ja,
aber guck mal, der erste Jurassic Park-Film, da ist nicht wirklich großartig Explosion, Action, sowas, was man dann später in Dominion hat.
Extreme Action. Du hast Jurassic Park mit einer Disposition, die in Ruhe klar macht.
Ja.
Du musst mal die Bücher lesen. Die ersten 500 Seiten wird dir nur theoretisch erklärt, was überhaupt theoretisch machbar ist, wenn du das Ei befruchtest und überhaupt. Sagt die Legierung, Kikriki. Und dann geht das zur Sache. Und Jurassic Park ist ein Escape-Film, ein Action-Film. Auf jeden Fall. Du hast einmal diesen philosophischen Unterbau, der sagt, das Leben findet einen Weg. Und dann Küchenszene. Mit dem Jeep abhauen. Dings bricht aus. Für mich schon klar ein Actionfilm.
Ja, ist ein Actionfilm. Was ich meine, ist, dass er nicht, was jetzt zum Beispiel später in Dominion oder sowas, halt zu so einem Jason
Bourne-Conspiracy-Dings
geworden ist. Und deswegen glaube ich, dass da der David Leitch die falsche Entscheidung gewesen wäre, weil.
Ja.
Bullet Train und sowas, Filme, die Spaß machen. Ich freue mich jetzt auch auf Fall Guy. Der hat er ja auch gemacht. Ja. Aber für ein Jurassic Park Projekt hätte ich ihn...
Ja.
Ne? Aber Gareth Edwards dagegen bin ich voll dabei.
Ja, der hat ja Godzilla auch gemacht, den ersten Godzilla. Also von den neuen.
Das heißt, man
ja,
wird wahrscheinlich so keine Dinosaurier dabei sehen.
Ja, das ist eben das Problem. Also ich glaube, dass Gareth Edwards, der auch Creator gemacht
hat. Creator.
Der ist einfach unglaublich gut im Haushalten mit Kreaturen und Spezialeffekten.
Ja.
Mhm. Das heißt, der Film wird jetzt nicht wieder jeden finanziellen Rahmen sprengen. Das ist ja genau das, was sie wollen.
Ja, ja,
genau. Sie wollen eine kostengünstige, spannende Variante von Jurassic Park. Saurier ja, ja, aber nicht wieder mit Industrial Light and Magic Kostenexplosion. Und wen auch immer sie anbieten, sie können Scarlett Johansson nehmen oder einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Das ist wurscht. Wir gucken diese Filme wegen der Saurier.
Das Drehbuch ist ja geschrieben oder wurde schon geschrieben von David Koepp. Das ist ja der Autor vom ersten Teil.
Ja.
Ah, okay. Also dann übernimmt er praktisch nur den Kahn und ja. Und
macht es ging auch so alles sehr schnell. Also der hat ein Release-Window nächstes Jahr schon.
Juli. Okay.
Also ja, da, in diesem Falle musst du das Eisen wirklich schmieden, solange es heiß ist, damit es innerhalb dieses Kanons bleibt. Weil da lagen ja zig Jahre zwischen Jurassic World und dem Ernst. Also Jurassic World ist immer noch ein Meisterwerk. Es tut mir leid. Ich mag den auch.
Ich mag den auch sehr.
Toll, ja. Jurassic World.
Ja, ich mag den
die anderen auch danach sind so ein bisschen, wo ich dachte, ich möchte weder hier der eine, der Typ, der 7 Minuten nach Mitternacht gemacht hat oder vor Mitternacht. Toller Film mit Liam Neeson als Monster und dem Jungen.
Toller Film.
Der hat dann einen zweiten Teil gemacht.
Ja.
Und der wirkte genau so.
Ja.
Mit Jugendzimmern, Dinosaurier ist in dem Zimmer von dem Mädchen. Komm mal klar, Junge.
Ja,
da ging es auch nur um den Tod und um Verlust. Weißt du noch, der eine Brachiosaurus, der da am Ufer steht, leck mich an die Füße.
Ja.
Das da ist mir komplett Kaffee auf. Das ist nicht das, was ich sehen will.
Ja.
So. Und der dritte.
Dominion.
Oh, Junge, ey.
Ja.
Weißt du, was war das wieder? Das ging ja wieder komplett über Tisch und Bänke. Ich freue mich so über Sam Neill und die beiden, die sind noch keinen Tag gealtert.
Ja, aber
das war wieder eine Geschichte, ey. Junge. Was für Riesenheuschrecken. Jeder musste was beitragen. Ja. Und das Mädchen hat ein Talent. Und wir haben Riesenheuschrecken. Und das gesamte Personal ist dabei. Und dann gibt es diesen komischen Apple, diesen Steve Jobs Charakter, der sie losschickt. Und gleichzeitig.
Was mich richtig gestört hat an Dominion und auch an Fallen Kingdom, ist, dass Michael Crichton ist ja sehr kritisch auch in dem Buch darüber gewesen.
In jedem seiner Bücher.
Was diese Technologie bringen kann und vor allen Dingen, dass, ich meine, die Dinosaurier werden ja bombardiert am Ende des ersten Buchs. Ne? Die Insel wird ja mit Napalm flachgelegt. Also, ja.
Vom ersten Jurassic Park.
Beim Buch.
Das Buch.
Ja.
Ah, okay.
Und,
das Buch ist so schwere Kost, dass es davon eine Jugendversion gibt.
Ah, okay.
So, eine runtergebrochene.
Und das einfach komplett vergessen wird in Dominion und in Fallen Kingdom, was für eine Katastrophe das wäre, diese Tiere wieder
absolut
zu haben.
Ja.
Weißt du, siehst du da, wie das kleine Mädchen da mit so einem, weiß nicht, was für ein Dinosaurier, nicht ein Kompi, aber was anderem, so spielt, weißt du, so, und dann siehst du das weiße Haus nochmal im Hintergrund. Und denkst du, nein, das ist nicht gut. Oder wie diese Flugsaurier mitten in Manhattan sich einnisten.
Ja, so. In Jurassic Park wird, also im Buch wird ja erst erstmal gesagt, was passiert, wenn diese Kompis eindringen und ein Baby fressen.
Ja, das ist die erste Szene.
Ja, das ist die erste Szene in dem Buch, wo du sagst, okay, ja, das ist tot, weil Kompis drin waren.
Ja.
Dann wird in der ersten Szene wird dir klar gemacht, was wir vor uns haben.
Ist das jetzt, ist dann Steven Spielberg daran schuld, dass das alles eher so einen positiven Spin kriegt irgendwie?
Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er Angst gehabt, was mit Jaws passiert
Steven
ist.
Steven Spielberg ist immer an allem schuld. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Du musst dich immer, also generell macht er natürlich tolle Generationen, Filme und große Unterhaltung. Ich meine, sie kommen. Selbst Schindlers List ist ein unterhaltsamer Film, ein Horrorfilm natürlich, aber ein durch die angelegten Charaktere unterhaltsamer Film, was man so Munich. Unterhaltung nennt. Ja,
München.
Ja. Munich zum Beispiel ist ein großartiger Thriller.
Ja, absolut.
Ja,
absolut.
Wo er, wenn es um den entsprechenden Konflikt geht, schnell melodramatisch wird, was sein gutes Recht ist als Jude. Und trotzdem ist es ein großartiger Thriller und er versteht das immer. Aber Jurassic Park ist ein Eventfilm, der keinerlei kritischen Untertöne mehr hat, außer von Jeff Goldblum, der sagt, das Leben findet seinen Weg. Ihr solltet das nicht machen. Ihr solltet
das nicht machen, aber das ist
der Hebel zu sagen, ich würde es nicht machen. Einer sagt, das ist alles Kacke.
Ja.
Ich weiß nicht.
Ja.
So.
Ja, und dann findet, hat er recht. Ton halt perfekt in dem Film.
Er findet den Ton, aber der Ton ist viel leichter als im Buch.
Ja, eben.
Im Buch ist, weil Michael Crichton ist egal, was der gemacht hat. Ob der gemacht hat über Nanoroboter oder darüber, dass man Menschen schrumpfen kann oder über Zeitreisen. Timeline zum Beispiel ist ein noch viel technischer als Buch.
Ja.
Als, ich habe alle von dem gelesen, als der Film, der mal eben sagt, ja komm hier, Mittelalter, dann guckst du mal. Oder ist ja egal was. Michael Crichton hat ganz tolle Bücher geschrieben. Ganz tolle Bücher.
Absolut.
Und daraus sind nicht immer gute Filme geworden.
Nee, Westworld ist auch irgendwie nicht, also der originale Film, der ist auch irgendwie nicht gut gealtert, finde ich.
Der ist nicht gut gealtert. Dann gibt es einen Film wie Disclosure, hier dieser Film mit Michael Douglas und wo seine Chefin ihn sexuell belästigt.
Oh ja. Ach ja.
Das Buch ist ein Monster-Thriller. Das Buch ist ein Monster-Thriller. Trotz der alten Technik, die Floppy Disks gehen nicht.
Stimmt, das ist Michael
Crichton. Ich fand, genau, das ist Michael Crichton. Ich finde den Film aber auch super. Ich finde den Film super. Demi Moore spielt
Demi Moore. Der Film ist ganz fantastisch und hat den Button angeschlossen.
Aber das Buch ist
Ennio Morricone, Soundtrack. Und ich finde den richtig. Für dieses Thema ist das ein richtig, richtig spannender Film, obwohl da nicht einer umgebracht wird und keiner fällt tot
um. Du guckst den heute, die Technik ist natürlich nicht gut gealtert, weder die Spezialeffekte, es gibt ja diese VR-Nummer. Trotzdem ist das spannend. Und hofft, dass die Floppy-Laufwerke der Serie 4 im Werk in Kuangwang, darum geht es ja auch.
Ja,
wo du sagst, was Junge, was für Floppy-Laufwerke? Ja. Ja, die haben 40 MB, wir sind hier State of the Art, und so Ficko. Und trotzdem ist das ein geiler Film. Michael Crichton hat viel tolle Sachen gemacht.
Ja. Mhm. Wer hat da nochmal Regie geführt? Weiß nicht, Brian De Palma?
Es war, ich nicht.
Ja.
War es Brian De Palma? Nee, weil der kommt mir nicht vor wie ein Brian De Palma.
Nee.
Der war nämlich eher geradlinig erzählt und tief. Und Brian De Palma hat die Neigung, so ein Ding auch mal an die Wand zu fahren, wenn du mich fragst.
Ja.
Ich weiß nicht, wer Regie geführt hat, aber wir finden es raus.
Ja, wir finden es raus.
Schreibt's in die Kommis, Zwinki
Zwonki. Ja, Zwinki Zwonki. Ja, ein Film, auf den ich mich freue und der demnächst auf Netflix erscheinen wird, aber auch im Kino vorweg, jedenfalls in Vereinigten Königreichen, das ist Hitman.
Hitman, ja.
Von Richard Lindlaker.
Ja, Hitman, but Hitman.
Ja.
Pass auf. Also
Hitman, Henry hat den nämlich schon gesehen.
Ich versuche den mal so zusammenzufassen. Es geht um einen Philosophielehrer, der neben seinem Job als Lehrer für die Polizei arbeitet, so als Tonmann.
Als Tonmann.
Als Tonmann.
Ja, wie so ein Terrakotta-Krieg.
Ja.
Bewegt sich nicht. Ist ein Tonmann.
Ja. Bei so Undercover-Stings zu helfen, wo Leute einen Auftragskiller anheuern wollen. Das heißt, es gibt da so einen Polizisten, der verkleidet sich immer so.
Ja, kaufe ich jetzt schon. Ja.
Und der führt dann immer so diese Leute halt über, was die dann so, hör mal, ja, der Typ hat mich hier letzte Woche beleidigt, weil ich möchte den Tod haben. Und dann, sobald das Geld übergeben wird, schnappen sie sich den halt.
Okay.
So, und dieser Polizist, der dann sich immer als diese Auftragskiller verkleidet, der kann einmal nicht, weil er irgendwie betrunken in der Bar hockt.
Mhm.
Und deshalb muss dieser Tonmann hin und er killt das komplett. Wo dann selbst auch seine Kollegen sagen, so, Alter, ich wusste gar nicht, dass das was in dir ist. Und dann daraus wird dann so eine Kette losgegeben, wo er dann diesen Job übernimmt von diesen eigentlichen Polizisten.
Ja.
Und es gibt einen Zusammenschnitt, wo er sich so in den komplett verschiedenen Kostümen von so Auftragskillern, die wir aus Filmen kennen, weißt du, so, das ist der Norm Bates-Typ, weißt du, der sich dann halt so mit den Leuten so unterhält, weißt du, so.
Hauptrolle?
Glenn Powell.
Ja, habe ich den Trailer von gesehen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Und er verliebt sich dann, in eine Frau, die ihn engagieren will.
Ja.
Und und das ist dann das Problem des Films.
Also du hast den hochgelobt.
Ich habe den in Köln auf dem Filmfest gesehen.
Ganz genau, du hast den hochgelobt.
Ich war super begeistert.
Und aber auch die Kritiken sind durchweg positiv.
Der hat einen Moment, wo es nur er und die weibliche Schauspielerin, ich weiß leider ihren Namen nicht, sich anschreien, ohne mehr Kontext zu der Szene zu geben. Das hat nicht eine Standing Ovation, aber das ganze Publikum hat applaudiert. Das war eine so intense und witzige Szene.
Okay.
Das ist ein richtig guter Film.
Ja, ist das was man sich unbedingt im Kino ansehen sollte oder reicht da Netflix?
Na komm, so kann man das nicht machen. Wir sollten immer das Kino unterstützen. Ja, wir sind ein Film-Podcast. Ja. Wir sagen nicht, reicht nicht.
Läuft der? Kommt der ins Kino?
Wenn er ins Kino kommt.
Der soll ins Kino kommen, ja.
Und du hast
also
das Geld.
Dann guck ihn im Kino an. In England.
Dann flieg nach England.
Pflicht ist das. Nein, ich glaube, dass er hier tatsächlich auch im Kino laufen wird.
Aber es ist sehr witzig.
Wir müssen das Kino unterstützen. Jetzt mal, das ist kein Spaß.
Ja.
Meinst du, ich möchte irgendwann mich nur noch aus Streaming-Anbietern speisen und aus einer allgemeinen Ideenlosigkeit?
Nee, hast ja recht.
Ich will große Visionen sehen auf der großen Leinwand und ich will Nachos mit Käsesoße dazu.
Ja. Überteuerte.
So, ich will ins Kino zusammen mit Leuten, die mir auf den Sack gehen, weil sie die ganze Zeit auf ihr Handy gucken. Und mit denen zusammen will ich auf einer riesen Leinwand einen Film sehen. Das Kino darf doch nicht sterben. Ein Streaming-Anbieter ist doch für mich kein vollwertiger Filmemacher. Komm mal klar. Das ist für mich Zweitverwertungskram, den ich sehr schätze. So.
Ja.
Ich habe Amazon auch jetzt 3 Euro extra gegeben, damit ich die ganze Wix-Werbung nicht gucken muss zwischen den Filmen. Wir sind nicht im Kindergarten hier. Aber lass mich ins Kino gehen. Wenn du die Gelegenheit hast, einen Film im Kino zu sehen, seh ihn im Kino.
Ja. Absolut, absolut.
So.
Was haben wir noch? Streaming-Tipps. Sam Mendes.
Gratulation übrigens daran, wie großartig du dieses Dossier, haben Sie das Memo nicht gelesen, großartig du dieses Dossier
zusammengestellt hast. Ja, ich habe einfach mal Themen gesammelt.
Du wolltest über Taylor Swift reden.
Ja, Taylor Swift. Was ist denn da eigentlich los?
Das wissen wir nicht, weil wir alte Leute sind.
Ja, ich hatte Taylor Swift tatsächlich nie auf dem Schirm, bis auf The Bear. Da spielt ja einer ihrer Songs, spielt eine zentrale Rolle. Und überhaupt, Taylor Swift taucht ja immer wieder namentlich auf. Und ich höre den Song total gerne. Und da ist mir aufgefallen, dass Taylor Swift ist, kann man sagen, dass Taylor Swift so die Helene Fischer Amerikas ist? Publikum vom Alter. Ja, aber was ich meine ist, Taylor Swift als auch Helene Fischer habe ich so das Gefühl, das ist so ein Paralleluniversum.
Gleiche Person.
Vielleicht bin ich da auch jetzt einfach zu veroppert.
Und du bist auch nicht auf dem amerikanischen Markt unterwegs, der immer einen starken Einfluss auf uns hat, in Popmusik und Überproduktion und so weiter.
Ja.
Taylor Swift gehört mittlerweile kaufmännisch-rechnerisch Kentucky.
Ja.
Und die ist der größte Superstar, Superlativstar, Alben verkauft mehr als die Beatles, wird er immer genannt. Das ist ja wie bei französischen Filmen. 6 Millionen Zuschauer in Frankreich. Genauso mehr verkauft als die Beatles. Das ist eigentlich immer schon der Abgesang.
Die ist so groß, dass die republikanische Partei Schiss bekommt.
Ja. Wenn sie einmal sagt, Trump ist doof, dann ist...
Und das ist das, was passiert, das ist jetzt der Höhepunkt von Taylor Swift und es wird Dokumentation geben und eine bombastische Tour, in der Koblenz gesprengt wird, in dessen Zuge und alles macht sie und Worldtouren und sie hat $1 Milliarde verdient und das ist normalerweise dieser eine große aufgebaute Star, das Madonna-Prinzip, dass sich dann wieder langsam wie eine Hüpfburg wieder ein bisschen Luft rausgedreht, weil im Hintergrund bereits jemand lauert.
Ja. Und irgendwann wird Oliver Stone einen Film darüber machen.
Irgendwann wird Oliver Stone Taylor
Swift sagen. Genau, so war es ja auch bei Lady Gaga irgendwie.
Gaga ja ein Multitalent ist.
Ja,
ich habe Lady Gaga immer für einen riesen Fake gehalten. Aber erstmal eine fantastische Darstellerin.
Ja, absolut.
Eine fantastische Sängerin.
Ja.
Besser als Taylor Swift, wenn du mich fragst. Weil ich habe 2, 3 Sachen von der gehört auf 1 live beim Autofahren.
Kannst
du
mir gleich
so, ja, weiß ich nicht. Immer so maximal überproduziert.
Ja.
Und immer ganz griffig. Und das ist halt so die Zeit, das ist ein bisschen Disney Plus als Musik so, aber Lady Gaga finde ich halt schon, die auch selber Songs schreibt, Taylor Swift wahrscheinlich auch, und dann sagen sie immer, das nächste ist jetzt mein persönlichstes Album.
Weißt du?
Ja.
Auf jeden Fall.
Mir gehen diese ganz großen Dinge am Arsch vorbei und das liegt daran, weil wir alt sind und ich frage mich natürlich immer, was stimmt mit der jetzigen Generation nicht? Und die Antwort lautet, nix, ist alles in Ordnung. Wir sind einfach alte Knacker.
Wir sind alte, ist
alles in Ordnung mit dieser Generation.
Das ist,
so wie mit uns alles in Ordnung.
Genau, das ist ja so das Ding. Wir denken immer noch, das habe ich auch oft im Podcast gedacht, wir haben immer noch das Gefühl, wir gehören zum Zielpublikum, gehören wir aber nicht mehr. So rein von der Generation.
Also von Taylor Swift auf jeden Fall
nicht. Von Taylor Swift schon mal gar nicht.
Wir sind jetzt das Zielpublikum für Nahrungsergänzungsmittel.
Ja.
Und Kleidung mit einem hohen Elastananteil. Das sind wir.
Ja, muss man sich auch mal mit abfinden.
Und für Allradfahrzeuge mit geringem Verbrauch.
Ja, also ich möchte noch mal lobend erwähnen, die Serie Extraordinary. Sie läuft jetzt in der zweiten Staffel, ist jetzt auf Disney Plus gestartet. Mhm. Eine sehr, sehr schöne, witzige britische Serie. Es geht darum, dass das Jugendliche ab 18 irgendwie so eine merkwürdige Superkraft kriegen. Okay. Und halt die Hauptprotagonistin nicht. Und es geht darum, dass sie sich dann natürlich ausgeschlossen fühlt und warum hat sie diese Superkraft nicht und so. Okay. Es ist mit sehr viel Charme gemacht und sehr viel Witz tatsächlich und auch mit sehr viel guten Special-Effekten, muss ich sagen. Und da gibt es jetzt die zweite Staffel von, kann man sich gut angucken, gehen nur 8 Teile, glaube ich. Und ja, möchte ich wirklich an dieser Stelle nochmal erwähnen. The Orville habe ich für mich wiederentdeckt.
Ich habe da eine Folge mal von gesehen und auch schon ziemlich gelacht über die. Der hat so einen Roboter dabei und sowas. Ja, ja. Das ist schon zum Schreien.
The Orville, ich hatte am Anfang wirklich eine totale Star Trek-Parodie erwartet, ja. Aber das ist es ja gar nicht.
Es hat trotzdem dramatische Tiefe.
Es hat total dramatische Tiefe und
es nimmt sich selber ernst.
Ja. Ja. Und ja. Es hat aber immer noch diesen schönen Seth MacFarlane-Humor zwischendrin. Und apropos Seth MacFarlane, ich habe die ersten beiden Folgen von der Ted-Serie
und?
Gesehen, die sehr lustig ist.
Ist sie?
Auf Join kann man sich die ersten beiden Folgen für Ume angucken. Und ich muss dazu erwähnen, dass einer unserer Patreons, beziehungsweise einer unserer Zuschauer, kein Patreon, aber einer unserer Zuschauer, ist aktiv an dieser Produktion beteiligt.
Wer denn?
Ja, das ist der
Thorsten Knast.
Ja, genau. Ja.
Und?
Der ist, der hat mir ein paar Informationen so rübergegeben. Wir wollten uns eigentlich treffen. Er war kürzlich in Deutschland, aber es hat wohl irgendwie nicht geklappt.
Was macht er denn da, der Thorsten Knatz?
Das würde ich ganz gerne wissen. Ich denke mal, er ist bei den Visual Effects ist er tätig oder als Cutter. Ich weiß es halt nicht genau. Thorsten, was ist los?
Thorsten, bitte schreib uns.
Ja, bitte schreib uns nochmal.
Oder wenn du Zeit hast und du bist gerade in Übersee und wir nachts mal einen Podcast machen, lass mal eine Runde Zoom live vor Ort. Das wäre toll, uns zu informieren.
Weil er tatsächlich nur Gutes über Seth MacFarlane, der wirklich an jedem Aspekt dieser Serie beteiligt war. Weil ich so gedacht habe, naja, der Seth MacFarlane, der ist Executive Producer. Nee. Der hat alles selber geschrieben, hat selber Regie geführt und er spielt den Ted ja auch. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Also die ersten beiden Folgen könnt ihr euch angucken
vollkommen. Auf Join.
Ja. Und macht Spaß.
Okay.
Macht Spaß.
Also ist besser als dieses Young Sheldon. Oder es ist nicht diese Art Serie.
Nee. Es ist macht schon sehr viel Spaß. Und ich finde das ja auch immer sehr charmant, dass er auch so eine gewisse Gruppe von Schauspielern, die immer überall wieder auftauchen, also bei The Orville und jetzt hier bei Ted auch. Und das finde ich immer ganz charmant an Seth MacFarlane. Also den finde ich super cool. Freuen tue ich mich auf eine zweiteilige Dokumentation über Steve Martin.
Ich sehr. Ich bin der größte Steve Martin-Fan der Welt. Der Mann mit den zwei Gehirnen. Dr.
Ja.
Harfer.
Ja, genau. Und die Dokumentation erscheint Ende diesen Monats auf Apple Plus. Wahrscheinlich ist sie schon, wenn diese Podcast-Folge online geht, ist sie schon zu sehen.
Juhu.
Und sie heißt Steve. Ausrufezeichen und dann in Klammern Martin. Also ich finde, ein Komiker vom Rang wie Steve Martin hat es auch echt verdient, dass man mal zwei abendfüllende Dokumentationen über ihn macht. Und da freue ich mich sehr drauf. Dann Ghostbusters Frozen Empire steht ja schon vor der Tür.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das wieder... hast du das Gefühl, dass das ging jetzt zu schnell und irgendwie wird das nichts?
Ich weiß nicht. Ich habe den noch nicht gesehen.
Ich finde den Hauptgeist da finde ich sehr scary, muss ich sagen. Also ich finde den richtig gruselig. Also ich lasse mich überraschen. Also
mal gucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der abschmiert. Was schade wäre.
Wir werden es wissen. Also er steht wahrscheinlich, wenn diese Podcast-Folge online ist, ist er schon in den Kinos. Wir werden es sehen.
Ja.
Dann Three Body Problem.
Kenn ich gar nicht.
Von den Machern von Game of Thrones. Eine Serie.
Hast du das nicht gesehen, den Trailer?
Nein.
Ein sehr epischer Trailer.
Würde mich mal sehr interessieren, was du dazu sagst.
Und sehr, sehr lang geht. Und
Der Thema?
Ich weiß es gar nicht. Also es fängt an wie so eine typische Mystery-Serie. Geht um Wissenschaftler, die sich selbst umbringen. Plötzlich. Und dann wird das zu so einem VR-Ding und Außerirdische. Und
alles.
Der Trailer ist so... Ich saß mit einem Kollegen im Kino, wir haben das geguckt. Ich so... What the fuck is
that? Okay, alles klar.
Das sieht so merkwürdig aus.
Okay, ja. Bin gespannt.
Genau.
Fallout, freue ich mich drauf wie kaum ein anderer.
Ja,
ich habe das gesucht.
Das ist ein geiler Trailer Spiel. Auch.
Der Trailer ist geil. Der Trailer ist so geil, dass ich fürchte, dass aus Kostengründen wir sehr viel innerhalb der Vault haben. Sehr viel Konflikte, sehr viel Gespräche, sehr wenig Kreaturen, weil es ja auch alles Geld kostet. Ja, aber Moment, ich freue mich.
Ist doch Nolan, ne? Es ist doch Nolans kleiner Bruder. Ja, und der kann wenigstens eine gute Staffel
kriegen. Ja, eine gute Staffel.
Ne? Der hat ja auch Westworld gemacht. Ja. Ne? Und eine gute Staffel kriegt er hin. Und ich, Warren Goggins,
ich freue mich sehr drauf. Da,
oder eine der Hauptrollen. Ja,
nasenlos.
Ja. Nasenlos. Du hast das Spiel gesuchtet?
Nasenlos durch die Nacht. Ich habe das Spiel gesuchtet über viele, viele, bestimmt 300 Stunden. Also wirklich extreme.
Das wollte ich fragen.
Mit hier Teile. Ich war komplett drin im
Moment. Den vierten oder
Teile
den
dritten? Aufrüsten. Im vierten habe ich ja Fallout 4. Hier Boston,
ja.
Die Minuteman,
Commonwealth.
Ja. Dann habe ich gesuchtet und den Teil danach Fallout 76.
Du musst eine neue Siedlung retten.
Da habe ich synchronisiert.
Ja, hast du?
Ich spreche alle Holobänder.
Ja, ja.
Ich spreche die Holobänder.
Ach, ja, stimmt.
Und hier so Geschichten aus, den ist Falls. Ne, der Mothman, ich erzähle dir die ganzen Mythen.
Der Wendigo auch.
Der Wendigo aus dem Mittelwesten. Der Wendigo übrigens.
Wendigo.
Ja. Und das habe ich gemacht, aber als Fallout 4 war das, glaube ich, habe ich genossen wie nichts anderes. Mhm. Ich hatte eine eigene Garage, ich hatte einen Hund.
Ja.
Wir waren unterwegs, diese
Scheiße. Die Red Rocket Garage.
Lurks. Ja. Ey, Junge. Ja. Ich könnte so schon wieder, weißt du?
Ja.
Unglaublich. Und da freue ich mich kindisch drauf.
Ja.
Kindisch.
Und im selben Atemzug kann man ja sagen, Borderlands, was ja, ist das thematisch durchaus?
Nein, überhaupt nicht.
Im Grunde was komplett anderes.
Also ich glaube, dass das Fallout kann dein ganzes Leben begleiten. Im Prinzip suchst du zwar ein Kind, aber es kann dein ganzes Leben begleiten. Du kannst einfach so lange Nebenmissionen machen, bis du
stirbst. Hast du den Pip-Boy eigentlich?
Ich hab den Pip-Boy. Ich hab die Version in der Kiste.
Ja, hab ich auch.
Mit dem Pip-Boy, wo dein Handy reinsteckt.
Ja. Das ist jetzt pures Insider-Wissen. Also da,
Ich hab den Helm, Junge. Ich hab eine Edition mit dem Helm. Boah, von dem Roboter.
Geil.
Okay.
Ja,
Borderlands, aber es ist doch, es geht doch auch um Endzeit, ne? Borderlands.
Sagt das Problem ist, es hat keine richtig zusammenhängende Handlung. Und das zweite Problem ist, Regie führt Eli Roth. Und wenn Eli Roth was kann, dann nix.
Aber Drehbuch, und das gibt wieder Hoffnung, ist Craig Mazin. Und der hat Last of Us, die Serie, gemacht. Ist der Showrunner von der
Wenn Eli Roth was braucht. Der arbeitet ja immer nur mit einer ganz ordentlichen Grundidee und dann wird das irgendwie nix. So geht's mir mit Eli Roth.
Ja.
So. Aber ich finde das Casting in dem Borderlands-Film nicht sehr merkwürdig.
Ich weiß gar nicht, was das Casting war.
Kate Blanchett spielt Lilith. Diese rothaarige aus Borderlands.
Ich habe Borderlands nie gespielt.
Du hast Borderlands nie gespielt?
Nein.
Okay.
Ich weiß nur, was.
Wie heißt der kleine
Der Roboter? Jack Black? Nee, Kevin Hart.
Jack Black als Claptron finde ich aber schon.
Als dieser Roboter.
Der wo ich die Originalstimme besser fände.
Ja.
Kevin
Hart.
Kevin Hart.
Ja.
Spielt im Videospiel ist das so ein großer Soldat, so ein kräftiger Soldat. Im Film ist halt Kevin Hart.
Nur auch kräftig ist, aber halt von der Größe her. So ein Sitzriese.
Ja. Ja, aber was ich merkwürdig fand, war einfach, ich habe Tar gesehen, den Film, mit Kate Blanchett.
Tar. Ja.
Und hab sie noch so im Kopf gehabt und dann sehe ich sie in diesem Borderlands-Trailer.
Ja, was soll das? Man soll den Tar nicht vor dem Abend loben.
Ja, aber auch da muss ich sagen,
Das ist eine Schauspielerin, die steht vor Hire.
Ich meine, sie hat, genau. Das ist, und sie hat ja auch in Thor Ragnarök oder, nicht Ragnarök.
Thor 3. Doch. Zonk.
Thor 3.
Hat sie, Gawaii Woman gespielt und das hat sie auch toll gemacht.
Gawaii Woman und da war sie auch richtig klasse. Ja, genau. Dann wird es demnächst auf HBO Max, kann man natürlich nur gucken mit CyberGhost VPN, gibt es Conan O'Brien Must Go. Conan O'Brien geht wieder auf Weltreise und besucht seine Fans und so, ist immer lustig. Und dann 2025,
Bitte, warum nicht jetzt schon?
Ganz weit am Horizont, Welcome to Derry.
Eine Stephen King, also Derry ist tatsächlich.
Ach so.
In allen fiktiven
Städten. Ich hab gerade Irland.
In allen fiktiven Städten, die Stephen King auf seiner Karte hat, Castle Rock.
Ja, ja.
Und so ist Derry der Ort, wo die Leute nicht okay sind. Derry spielt.
Ich glaube, in ganz Maine sind die Leute nicht okay.
Pennywise macht die Kanalisation unsicher. Barons. Da sind die Barons, da ist Derry, da ist das große Sägewerk und da Welcome to Derry wird die Geschichte von Pennywise, dem Clown, aufgreifen.
Ist das sowas wie die Serie Castle Rock?
Im Prinzip sowas wie die Serie Castle Rock, was ich vernünftig finde, weil Castle Rock, das greift, Das ist da. Das Material ist da. Wenn du den Kanon von Stephen King kennst, weißt du, es ist überall sind Erzählstränge, die es wert sind, ausgewalzt zu werden.
Ja, also den Derry kreuzen.
Ja, und in Derry muss das sein.
Hattest du Castle Rock gesehen?
Ich habe Castle Rock gesehen. Es ist natürlich, Castle Rock ist natürlich komplett durcheinander erzählt. Das ist fast wie eine Nummernrevue über Toll erzählt. Und dann kommt, dann kommt Dolores Claiborne und dann kommt die, dann kommt hier aus Misery.
Ja, ja.
Weißt du, und ja.
Ja.
Erstmal bringt sie keiner.
Also als Stephen King-Fan ist das praktisch.
Als Stephen King
hast du da dann Spaß.
Ist das, als hätte einer so ein kaltes Buffet aufgebaut.
Ja, ja, ja.
Aber die Reihenfolge ist nicht klar, wie du es essen sollst.
Ja, ist schon toll. Welcome to Derry. Vor allen Dingen, was ich interessant fand, war, also als ich die Vorankündigung gesehen habe, da war auf dem Titelbild war Pennywise tatsächlich drauf gespielt.
Der wird auch mitspielen.
Also von Skarsgård?
Ja.
Echt?
Ja.
Wirklich?
Aber hier, der Muschetti hat ja damit aber nichts zu tun, ne? Oder?
Das weiß ich nicht.
Nee.
Also normalerweise gehen die da hin und bitten die Leute mal kurz mitzuproduzieren, passiv. Ich weiß es aber nicht.
Ja,
weiß auch nicht, was Muschetti gerade vorbereitet, irgendwas Tolles. Ich hab's vergessen.
Ja, ja. Aber es ist erst 25, also da brauchen wir uns jetzt noch keine Sorgen machen.
Erst 25, also dem fieber ich wirklich entgegen.
Ja. Also damit wären wir eigentlich durch. Also es sei denn...
Ich muss auch pipi. Also man soll das nicht immer sagen im Podcast, wie wir alle wissen, aber ich muss auch pipi.
Also wenn man muss, dann muss man.
Okay. Ja. Ich würde sagen, Mystery Box haben wir die letzten beiden Monate nicht gemacht. Wir lassen es jetzt auch nochmal sein, aber die Mystery Box wird zurückkehren. Und bis dahin, nächstes Mal vielleicht oder hoffentlich wieder mit Hennes. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu tun, als zu sagen, vielen Dank, Henry, dass du kurzfristig eingesprungen bist, auch wenn dir keine andere Wahl hattest. Aber
wurde entführt.
Ja. Blut ist dicker als Wasser.
Ja, was ganz genau. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja.
Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dann bleibt mir nichts anderes. Dir nicht?
Wenn nicht.
Achso.
Nicht, nicht.
Ich wäre auch schon längst aufgestanden.
Mir hat es viel Freude gemacht.
Okay, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als alles Gute auch beruflich und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.